Bad Company. Meine denkwürdige Karriere bei der Wirecard. Von Jörn Leo Grande. Gelesen von Avi Challe und Nadine Zadam.
15 Jahre. So lange hat Jörn Leo Grande für Wirecard gearbeitet und dessen Weg vom kleinen Fintech zum gehypten DAX-Star hautnah miterlebt. Bis es im Sommer 2020 zum Riesenskandal kam, weil in der Bilanz fast 2 Milliarden Euro fehlten. Wirecard ging in Insolvenz und einige ihrer wichtigsten Top-Manager wurden verhaftet. Leo Grande arbeitete als Führungskraft eng mit einigen der prominentesten Gesichter des Finanzskandals zusammen, darunter Markus Braun, Jan Marschalek und Susanne Steidl. Er selbst war in keine Betrugsvorwürfe verwickelt. Trotzdem ist er ein Insider, der in Bad Company seine persönliche Sichtweise der Dinge erzählt. In den Blinks erfährst du, was wirklich hinter den Kulissen der Wirecard AG abging, welche schillernden Persönlichkeiten das Sagen hatten und wie die Unternehmensstruktur jegliche Zweifel an der Seriosität des Geschäftsmodells unterband.
Blink Nummer 1. Das Königreich des Paul Bauer Schlichtegroll.
Sommer 2005. Grasbrunn. Ein Gewerbegebiet in der Peripherie von München. Viel Beton, viele PS-strotzende Autos auf den Firmenparkplätzen. Jörn Leo Grande, freiberuflicher Marketingberater für B2B-Kunden, hat ein Vorstellungsgespräch bei Wirecard, einem Zahlungsabwickler für Online-Shops. Leo Grande hat eine Frau und 2 kleine Kinder. Bisher hat er es nicht geschafft, Karriere zu machen oder als Selbstständiger die wirklich interessanten Kunden an Land zu ziehen. Darum will er jede Chance ergreifen, die sich ihm bietet. Erst später versteht er, dass er damit genau jenem Verlierertyp entspricht, den Wirecard bevorzugt einstellt. Quereinsteiger und ambitionierte Amateure, die zu sehr mit der Kompensation ihrer fehlenden Qualifikationen beschäftigt sind, um Dinge zu hinterfragen. Sein erster Chef und zukünftiger Mentor in der Marketingabteilung ist, wie er sich selbst vorstellt, Simon aus Berlin. Auch sonst sind Nachnamen im Unternehmen eher verpönt. Markus Braun und Jan Marschalek sind bereits an Bord. Der wirkliche König im Unternehmen ist zu dieser Zeit jedoch Paul Bauer Schlichtegroll. Er hatte Ende der 1990er Jahre mit der IBS die Vorläuferin der Wirecard AG gegründet. Paul ist dafür bekannt, erst gegen 11 bei der Arbeit aufzutauchen und als erstes in Simons Büro einen Joint zu rauchen. Er wirkt wie ein profitorientiertes, planlos wirkendes Multitalent. Sein Auftrag an Leo Grande? Aus Wirecard eine Marke zu machen. Weg vom leeren Tech-Gelaber hin zu einem coolen und internationalen Unternehmen, auf Augenhöhe mit deutschen Vorzeigeunternehmen wie SAP und Lufthansa. Größenwahn als Vision. Das Problem? Um Geld zu verdienen, hatte Bauer Schlichtegroll sich früh auf die Zahlungsabwicklung für das überaus profitable Online-Porno- und Glücksspielgeschäft spezialisiert, das in einer rechtlichen Grauzone operierte. Doch je größer das Risiko, desto sprudelnder der Profit. Die Lösung? Wirecard nutzt hunderte von Scheinfirmen, über die es seine zunehmend illegalen High-Risk-Transaktionen abwickelt. Das führt zum nächsten Problem. Der Content passt nicht zu Wirecards Vision. Trotzdem muss Leo Grande zusehen, dass er die Business und Storyline des Unternehmens marketingtechnisch irgendwie zusammenbekommt. Er erkennt früh, das funktioniert nur durch Bullshitting und indem man seinen moralischen Kompass anpasst. So tickten auch seine Kollegen. Das Businessmodell mit den Scheinfirmen geht so lange gut, bis 2007 die USA ihre Gesetze durch den Unlawful Internet Gambling Enforcement Act verschärfen, sodass jegliche Art von Zahlungsabwicklung für Online-Glücksspiele illegal wird.
Blink Nummer 2. Die Freakshow und der Blogger.
2006 trifft Leo Grande zum ersten Mal auf Jan Marschalek. Der damalige Bereichsleiter Technik und Produktentwicklung trägt einen kurzen Irokesenschnitt, zerschlissene Jeans und Cowboystiefel. Vom Gebaren her wirkt er auf Leo Grande aber eher verschreckt und unsicher. Marschalek steht im Windschatten von Markus Braun, ist bisher mit allen wichtigen technischen Projekten gescheitert und wird von Bauer Schlichtegroll nur mit Geringschätzung bedacht. Marschaleks und Leo Grandes einzige Gemeinsamkeiten? Sie wollen die Corporate-Präsentation verbessern und sie wollen Karriere machen. Zur Clique um Zwangsneurotiker Marschalek gehören noch Brigitte Heusner-Axner, ihr Mann Carlos und schließlich ein Herr, den der Autor nur Oliver B. nennt. Sein Job ist es, die Wirecard-Bank aufzubauen. Und unter all den schillernden Persönlichkeiten fällt er noch einmal besonders auf. Leo Grande nennt ihn die größte Freakshow der ganzen Firma. Äußerlich in den 1980er Jahren stehen geblieben, mit Hygienetick, einem ausgeprägten Hang zu Ballerspielen im Büro und einer Leidenschaft für Autorennen. Einmal wöchentlich kommt Leo Grande in den zweifelhaften Genuss, mit ihm im Tiefflug über die Autobahn in die Innenstadt zum gemeinsamen Mittagessen zu rasen. Und noch jemand macht von sich reden. Ein Blogger namens Me, Myself and I 007, der Wirecard beim Börsenportal Wall Street Online als groteske Bumsbude bezeichnet und den Geschäftsbericht auseinandernimmt. Letzterer war bewusst so kompliziert und langatmig formuliert, dass ihn niemand lesen, geschweige denn verstehen sollte. Das weiß Leo Grande. Schließlich ist er von 2006 bis 2011 für die Gestaltung und Produktion eben dieses Berichtes zuständig. Aufgeblähte Bilanzen, unverständlicher operativer Cashflow, unerklärliche M&A-Aktivitäten, Ungereimtheiten bei der Aktivierung von Assets, all diese Vorwürfe des Bloggers interessieren die Wirecard-Verantwortlichen nicht. Bis es 2008 zum Showdown zwischen der Freakshow und dem Blogger kommt. Leo Grande, inzwischen Head of Marketing, ist eher zufällig auf der Wirecard-Hauptversammlung. Marschalek trägt jetzt die gleichen Anzüge wie sein Vorbild Markus Braun. Nach den Berichten von Vorstand und Aufsichtsrat folgt der Auftritt von Klaus Schneider, Vorstand der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, kurz SDK. Er möchte Antworten auf die Fragen, die Me, Myself and I 007 aufgeworfen hat. In den Folgetagen bricht der Kurs der Wirecard AG ein. Die Zeit, die Süddeutsche, das Handelsblatt und das Manager-Magazin berichten über Unregelmäßigkeiten in der Bilanzierung des Unternehmens. Wirecard schickt seine Anwälte los, verklagt die SDK und bittet die BaFin um Hilfe. Der Blogger wird bei Wall Street Online gesperrt und von der Polizei verhört, seine Identität gegenüber Wirecard jedoch nicht preisgegeben. Beide Vorstände kaufen in großem Stil Aktien nach. Erst als Jan Marschalek nach London fliegt und bei seiner Rückkehr einen Sündenbock präsentiert, nämlich Shortseller aus dem Umfeld der SDK, ist die Welt wieder in Ordnung. Der Mythos der bösen Shortseller ist geboren. Wirecard beauftragt eine Sonderprüfung durch EY, ehemals Ernst & Young, die selbstverständlich positiv verläuft. Und schon ist das Unternehmen wieder Börsenliebling. Zugleich hat Wirecard nun eine Blaupause ihrer zukünftigen Verteidigungsstrategie. Jeder, der das Geschäft in Frage stellt, wird mit Abmahnungen, Strafandrohungen und einstweiligen Verfügungen überzogen. Inzwischen interessiert sich Bauer Schlichtegroll mehr für die Verwaltung seines eigenen Vermögens als für Wirecard. Er verlässt das Unternehmen, gefolgt von Simon aus Berlin.
Blink Nummer 3. Mit einem C im Zentrum der Macht.
2011. Krasnodar, eine Stadt irgendwo in Russland. Oliver B. hat eine neue Produktidee entwickelt, eine Prepaid-Kreditkarte, deren Zahlung an ein Prepaid-Telefon-Account gekoppelt ist. Das Projekt ist wichtig. Markus Braun erklärt es persönlich zur Chefsache. Denn Wirecard steckt gerade in großen Schwierigkeiten. In einer konzertierten Aktion hat das FBI sämtliche Online-Poker- und Glücksspielseiten in den USA gesperrt, die Betreiber mit Klagen in Milliardenhöhe überzogen und die Konten der Spieler eingefroren. Zahlungsabwicklern drohen bis zu 50 Jahre Haft. Quasi über Nacht ist Wirecard der gesamte Umsatz aus Gaming und Gambling in den USA weggebrochen. Das Unternehmen braucht dringend eine Alternative. Schließlich hat Braun einen Wachstumskurs von 30% pro Quartal vorgegeben. Also kämpfen Oliver B., Susanne Steidl, Leo Grande und Markus Braun Seite an Seite, um den russischen Telefonanbieter Megafon von ihrem Plan zu überzeugen. Ein Himmelfahrtskommando, haben sie doch keinerlei Ahnung, wie mobiles Bezahlen in Russland funktioniert. Nach Meetings in Krasnodar und Aschheim, Wirecard ist inzwischen in größere, frischere und modernere Räumlichkeiten umgezogen, kommt die nächste Hiobsbotschaft. Ihr Geschäftspartner in Krasnodar wurde wegen Korruption verhaftet. Um den Vertragsabschluss zu retten, fliegen Braun und Leo Grande nach Moskau, um den Chef von Megafon zu treffen. Warum Leo Grande sich so für das Projekt einsetzt, weil er auch zum Zentrum der Macht bei Wirecard gehören will. Dementsprechend begeistert ist er, als Braun ihm nach dem Treffen das Du anbietet. Nicht mehr länger nur Jans Designboy, sondern per Du mit Dr. Markus Braun, Vorstandsvorsitzender der Wirecard AG. Das macht doch was her. Doch all ihr Einsatz hilft nichts. Megafon erteilt dem Projekt eine Absage. Leo Grande ist trotzdem von Braun beeindruckt. Der Chef hat gezeigt, dass er ein Kämpfer ist, der selbst in aussichtslosen Situationen das Ruder noch herumreißen will, um ein nachhaltiges Geschäftsmodell für Wirecard zu etablieren. Aber Braun ist eben auch ein Opfer seiner eigenen, überambitionierten Wachstumsvorgaben. Um diese zu erfüllen, akquiriert Wirecard den Zahlungsanbieter Systems at Work in Singapur als Grundlage ihres Asiengeschäfts. Nun also Asien statt Russland. Hauptsache, das Geschäft bringt Gewinn. Leo Grande ist trotzdem enttäuscht und lässt sich von Oliver B. zu einem Alleingang bei dessen nächster Produktidee überreden, einer Cash-Kreditkarte namens BarPay. Als Braun davon erfährt, ist er not amused. Oliver B. wird nach Dubai versetzt, Leo Grande bekommt von Braun persönlich die gelbe Karte, darf aber in Aschheim bleiben. So schnell verschwindet man wieder aus dem Dunstkreis der Macht. Gekündigt wird bei Wirecard nie jemand. Die Führungsriege fliegt allerdings auch nicht mehr in die USA. Dort warten zu viele potenzielle Haftbefehle wegen des Unlawful Gambling Acts. Doch wer hat bei Wirecard tatsächlich die Macht? Markus Braun? Oder vielleicht doch eher Jan Marschalek, der Mann in seinem Schatten?
Link Nummer 4. Projektmanagement bei Wirecard. Euphorie, Ernüchterung, Scheitern, Aufrappeln, Repeat.
2014. Ein Konferenzraum bei Wirecard. Graue Vitra-Sofas, Vitra-Couchtische und Vitra-Vasen. Das nächste Himmelfahrtskommando steht an. Diesmal ist es COO Jan Marschalek, der das Projekt zur Chefsache erklärt hat. Es geht um ein Payment- und Ticketing-System mit Schnittstellen zu Third-Party-Providern für die Moskauer Metro. Das Projekt ist typisch für Marschaleks Zukunftsvision. Unglaublich komplexe technologische Herausforderungen, gepaart mit technologischem Neuland. Aber so läuft das bei Wirecard. Marschalek hat eine wilde Idee und die gesamte Führungsriege springt, um sie umzusetzen. Leo Grande ist inzwischen Leiter der Entwicklungsabteilung Mobile Services und einer von denen, die springen. Fast im Monatstakt gibt Marschalek neue, technologisch immer ambitioniertere Projekte vor. Er wirkt extrem intelligent, smart und schnell. Dummerweise hat der COO aber nur eine extrem kurze Aufmerksamkeitsspanne von ein paar Sekunden bis maximal 2 Minuten. Könnte das an den Medikamenten gegen Alzheimer liegen? Oder an den halblegalen Dopaminbomben, die er aus China importiert, um, wie er sagt, die Fähigkeiten seines Gehirns zu erweitern? Entsprechend starten alle Projekte unter Marschalek mit großer Euphorie. Der Präsentation sehr ambitionierter Visionen folgt Ernüchterung, weil die benötigte Technologie noch gar nicht existiert. Weiter geht's mit Scheitern, Fluchen und dem nahtlosen Übergang ins nächste überambitionierte Projekt. Und das Monat für Monat wieder. Warum tut Leo Grande sich das an? Angeblich nicht wegen des Geldes, sondern weil ihn die technologische Herausforderung reizt. Tech-Magie, First Mover zu sein, das ist seine Motivation. Eine Ausnahme ist das Facebook-Projekt, das über 4 Jahre läuft. Ziel ist es, ein neues, innovatives Bezahlsystem zu entwickeln. Eine spezielle Facebook-Kreditkarte soll die Kundenvorlieben auch bei Offline-Käufen tracken und auf der Timeline der User posten. Social Shopping sozusagen. Natürlich ist auch dieses Projekt zum Scheitern verurteilt, denn nur Facebooks Algorithmus kann Interaktionen auf der Timeline auslösen. Kein externer Payment-Anbieter. Doch noch auf dem Oktoberfest 2012 sagt Marschalek zu Leo Grande, wenn das Facebook-Projekt gelänge, würden zukünftig alle Vorstände der Wirecard an Leo Grande berichten. Für den ist das jedoch zu viel Druck. Er verschleißt über die Jahre einen Projektmanager nach dem nächsten, wird selbst zum Alkoholiker. Nach 4 Jahren dann die Klatsche. Facebook ist nicht interessiert. Das kennen die Wirecard-Mitarbeiter zwar schon, aber diesmal tut es richtig weh. Womöglich war das Facebook-Projekt Marschaleks letzter ernsthafter Versuch, das Ruder bei Wirecard herumzureißen. Am 6. Februar 2016 gibt es bei Wirecard einen kompletten Systemausfall. Alles ist down, nicht nur die Payment-Funktion, sondern jeder Server und jede Logfile aus den Systemen der Wirecard. Alles muss händisch komplett neu aufgesetzt werden. Die Mitarbeiter arbeiten rund um die Uhr, schlafen teilweise im Büro. Erst eine Woche später laufen die Systeme wieder einigermaßen. Ob die Ursache ein Hackerangriff, der angebliche Fehler eines externen Programmierers oder ein Erpressungsversuch war, erfahren die Mitarbeiter nie. Danach gibt es bei Wirecard zwei Lager: ein kleiner Kreis von Geheimnisträgern und die Schar der Mitarbeiter, die unter Dauerstress alles am Laufen halten.
Link Nummer 5: Crazy Rich Europeans.
2012. Vorstandsbüro von Jan Marszalek. Auftritt des Briten James Henry O'Sullivan. Der Milliardär trägt Leder und Bling-Bling, residiert in Monaco, ist selten nüchtern und hat eine Vergangenheit als Fußball-Hooligan. Die paar hunderttausend Euro Provision für den Aufbau von Scheinfirmen und Anbahnung von Business-Deals, die Wirecard ihm jeden Monat überweist, sind für ihn nur ein Taschengeld. Er ist Best Buddy mit Jan Marszalek, hat seinen Arbeitsplatz sogar in dessen Büro. Trotzdem ist er nur wenigen Mitarbeitern bei Wirecard bekannt. Selbst Markus Braun hat ihn angeblich nur ein einziges Mal persönlich getroffen. Anders Leo Grande, denn sein COO hat mal wieder ein Projekt für ihn. Diesmal geht es darum, wie indische Händler Kartentransaktionen auf ihr Smartphone erhalten. Natürlich hat Wirecard keine Ahnung vom indischen Payment-Markt und die indischen Smartphones entsprechen auch nicht dem deutschen Technologiestandard. Klingt nach dem nächsten Himmelfahrtskommando. Aber diesmal kümmert sich O'Sullivans Partnerfirma vor Ort um alles. Die Payment-Lösung läuft tatsächlich. O'Sullivans operatives Team in Indien macht viel Umsatz bei wenig Einnahmen und stellt immer neue technische Anforderungen. Millionenkredite zahlen sie nicht zurück, genauso wenig wie Rechnungen über Payment-Hardware, die Wirecard ihnen liefert. Leo Grande arbeitet in den folgenden Jahren eng mit dem Briten zusammen, trifft ihn sowohl im Wirecard-Office als auch in diversen Clubs und Restaurants, von Paris über Hongkong bis Singapur. O'Sullivans Büro dort ist im 56. Stock des One Raffles Place, zufälligerweise im Büro von Senjo. Und Senjo wiederum macht Third-Party-Geschäfte für Wirecard. Kleiner Schönheitsfehler, der aber erst im Rahmen der späteren Ermittlungen auffallen wird. O'Sullivan scheint CEO von Senjo zu sein, obwohl er nicht als solcher eingetragen ist. Auch Marszalek verbringt seine Zeit in Singapur vorzugsweise nicht im Wirecard-Office, sondern bei Senjo. Von Aschheim aus nur einen First-Class-Nachtflug und eine Dusche am Flughafen entfernt. Während knapp 6000 Wirecard-Mitarbeiter versuchen, alle Wünsche des Vorstands zeitnah umzusetzen, scheinen Marszalek und O'Sullivan vor allem ihre privaten Business-Projekte voranzutreiben. Unter anderem entwickeln sie Tungsten, eine Stealth-Messaging-Software. Bei Wirecard hingegen ist und bleibt Telegram der Messenger-Dienst der Wahl. Gegenüber anderen machen die beiden Business-Buddies sich einen Spaß daraus, Fake-Geschichten über angebliche Wahnsinnsdeals zu erfinden. Wie absurd Marszaleks Umfeld inzwischen geworden ist, realisiert Leo Grande bei einem Abendessen im Marina Bay Sands Hotel in Singapur. Diesmal keine Magnum-Flaschen im P1, wenn Marszalek seine Centurion Amex glühen lässt. Stattdessen ist alles diskret, luxuriös und stylisch. Neben Marszalek, O'Sullivan und ihm sind noch 9 weitere Gäste geladen. Internationale Geschäftsleute, die für O'Sullivan und Marszalek Deals einfädeln oder Business managen. Alle sind gut ausgebildet, international und extrem professionell. Leo Grande ist halb verstört, halb beeindruckt und denkt instinktiv, dass sich so wohl ein Business-Dinner mit der Mafia anfühlen müsse. Tja, die Namen einiger Gäste an diesem Abend tauchten später tatsächlich im Rahmen der Investigativberichterstattung wieder auf. Ab 2016 schottet sich Marszalek in Aschheim immer mehr ab, umgibt sich nur noch mit wenigen Vertrauten wie Brigitte Häusner-Axner und ihrem Mann Carlos. Er kümmert sich vor allem um seine privaten Deals und so hat Leo Grande ab 2017 kaum noch Kontakt zu ihm.
Link Nummer 6. Wer in die Zukunft will, muss investieren? Nicht bei Wirecard.
2016. Das Jahr der Systemausfälle. Diesmal ist es die Klimaanlage in der Zentrale eines deutschen Discounters, die ausgefallen ist. Leo Grande, inzwischen für den Bereich datengetriebene Services verantwortlich, ist auf dem nächsten Himmelfahrtskommando. Wirecard will mobile Bezahllösungen im Einzelhandel anbieten, später gekoppelt mit Rabatten und Versicherungslösungen. Das alles zum Selbstkostenpreis, denn nach wie vor ist bei Wirecard der Aktienkurs das Maß aller Dinge, nicht Umsatz oder Gewinn. Diesmal scheitert das Projekt daran, dass Wirecards Payment-Lösung nur auf den neuesten Android-Smartphones läuft. Auf die Idee, dass nicht nur Discounter-Kunden, sondern vielleicht auch Mitglieder der eigener Familie noch mit technisch veralteten Handys durch die Gegend laufen, kommt Wirecard nicht. CFO Burkhard Ley ist stinksauer. Es kommt noch dicker, als Wirecards Payment-Service wiederholt über Stunden hinweg ausfällt. Die Strafzahlungen kosten Wirecard Millionen. Wie konnte es so weit kommen? Nicht nur werden ständig neue, ambitionierte Projekte begonnen, die sich als Rohrkrepierer erweisen. Ähnlich ergeht es Wirecard auch mit seinen Unternehmensakquisitionen. Anfangs Euphorie, gefolgt von Ernüchterung, Wut und schließlich Resignation. Repeat. Immer neue Projekte, immer neue Anforderungen. Es brennt ständig und überall. Leo Grande hat in seinem Team gerade einmal 5 Mitarbeiter, alle wie er vom Typ ambitionierter Quereinsteiger. Google hat allein in diesem Bereich mehrere 10.000 Experten. Hinzu kommt, Wirecards technische Systeme sind am Rande ihrer Kapazität und mit jeder Übernahme gibt es neue, oftmals technisch überholte Insellösungen, die nicht vernünftig integriert werden können. Statt mit Zukäufen Synergien zu produzieren, produziert Wirecard immer mehr Chaos mit unterschiedlichen Systemen und Subsystemen. Die Kluft zwischen Zukunftsvision und operativer Realität wird immer breiter. Globale Geldströme und technisch überholte Systeme. Der ideale Nährboden für kriminelle Absichten. 2017 hinterfragt das Manager-Magazin erstmals Wirecards Third-Party-Geschäft. In Ländern, für die Wirecard keine Lizenzen hat, arbeitet der Konzern mit lokalen Partnern zusammen, wie beispielsweise Sanjo. Die rollierenden Sicherheitseinbehalte aus diesen Geschäften werden auf Konten in Wirecards Namen geparkt. Doch für Markus Braun zählt nur die Wachstumsstory. Solange er immer neue Pressemitteilungen und Tweets mit Erfolgsmeldungen verschicken kann, ist der CEO happy. Hinzu kommt, Braun, der seine Mitarbeiter schonungslos antreibt, ist selbst nicht kritikfähig. Nicht gegenüber externen und schon gar nicht gegenüber internen. Deshalb sagt ihm auch niemand, dass Startups wie N26 das Banking längst revolutioniert haben, während er immer noch von datengetriebenen Payment-Lösungen träumt. Außerdem schottet er sich immer mehr ab. Nur 15 bis 20 Mitarbeiter haben noch Zugang zu ihm und das auch nur von Dienstag bis Donnerstag. Den Rest der Woche verbringt er in Wien. Persönliche Gespräche, die über Smalltalk hinausgehen, gibt es zwischen ihm und Leo Grande nicht. 2018 wird ein großer Traum des Vorstandsvorsitzenden wahr. Wirecard zieht in den DAX ein, verdrängt die alteingesessene Commerzbank. Braun wird Manager des Jahres. Die Wirecard-Mitarbeiter sind von dem ganzen Rummel eher irritiert. Leo Grande redet mit Headhuntern, will einen neuen Job. Bei Wirecard ist ihm alles zu groß geworden, es fühlt sich nicht mehr gut an.
Blink Nummer 7. Die Schere zwischen Vision und Wirklichkeit öffnet sich immer weiter.
2018. London, ein Konferenzraum mit Ausblick. Wirecard hat zum Innovation Day geladen. Markus Braun stellt die Vision der Wirecard 2025 vor. Mehr als 10 Milliarden Umsatz jährlich, 100 Milliarden Unternehmenswert. Es gibt keinen Grund, so ein aggressives und vor allem so weit in die Zukunft gerichtetes Wachstum zu verkünden. Außer der Prophet in Gestalt des CEO will es so. Leo Grande hat Zweifel, aber keine konkreten Anhaltspunkte. Warum er weiter an Bord ist? Weil ihn das am meisten reizt, was er sich selbst nicht zutraut. Als Executive Vice President Innovation untersteht er inzwischen nicht mehr Braun, sondern Susanne Steidl. Er leidet unter ihrem superstrukturierten Mikromanagement. Zwar werden endlich alle großen Projekte angegangen, aber alle gleichzeitig und bis ins kleinste Detail. Steidls Führungsstil ist das komplette Gegenteil zum ansonsten herrschenden Wirecard-Chaos. Denn die Third-Party-Umsätze laufen weiterhin an den Wirecard-Systemen vorbei. Die Buchführung ist nicht einheitlich und die Belege werden größtenteils noch händisch erfasst. Internationales Controlling, Fehlanzeige. Selbst Nachwuchsführungskräften fällt auf, dass die Realität, die sie erleben, nicht zu den Zahlen im Geschäftsbericht passt. Laut Stefan von Erfa, den Leo Grande als Deputy CFO bezeichnet, ist die fehlende Transparenz Teil der Wirecard-Strategie. Bei einem alkoholreichen Dinner deutet Marschalek Leo Grande gegenüber sogar an, er könnte für Wirecard im Grunde jeden vorstellbaren Gewinn ermöglichen, sofern das Transaktionsvolumen auf Ebene des Mutterkonzerns auftauche. Die Trennung zwischen Business und Storyline bekommt auch nach außen immer mehr Risse. Anfang 2019 bringt der Journalist Dan McCrum von der Financial Times mit mehreren Berichten den Stein ins Rollen. Bei Wirecard Singapur würden mutmaßlich Verträge gefälscht und Umsätze vorgetäuscht. Roundtripping nennt die Fachwelt es, wenn Gelder um die Welt geschickt werden, ohne dass tatsächliches Geschäft dahinter steckt. Bei Wirecard Singapur gibt es eine Durchsuchung. Der Name des Indonesiers Edo Kurniawan fällt als mutmaßlich Schuldiger. Doch Leo Grande weiß, dass der Vorstand alle Beträge über 50.000 Euro unterzeichnet und somit Kenntnis von den Vorfällen gehabt haben muss. Aber er hinterfragt nichts. Die Bilanz ist schließlich von EY testiert. Wirecard greift auf die bewährte Blaupause zurück. Die Damen der Presseabteilung feuern aus allen Rohren gegen die vermeintlichen Angreifer. Es kommt sogar so weit, dass die BaFin Leerverkäufe der Wirecard-Aktie untersagt. Die Welt von Wirecard scheint wieder in Ordnung. Im April 2019 begibt das Unternehmen eine Wandelanleihe an die japanische Softbank über 900 Millionen Euro. Keinem Mitarbeiter ist klar, wofür Wirecard das Geld braucht. Selbst der CEO bleibt vage. Dafür haben die Softbank-Manager plötzlich viele Fragen. Unter anderem vermissen sie Zahlen, Plattformen, Experten und die gehypte Wirecard-Technologie. Außerdem hinterfragen sie die Bilanz. Und langsam schießen sich neben der Financial Times auch andere Medien auf Wirecard ein und werfen Fragen zu Unklarheiten bei den Unternehmenszahlen auf.
Blink Nummer 8. Die Realität holt Wirecard ein.
September 2019. Ein Hotel in Greinau. Ein verkarteter Leo Grande nimmt am Workshop Strategic Decisions teil. Erkenntnis: Der Top-Umsatz kommt aus dem Third-Party-Business und das bei fast null Kosten. Der heilige Gral ist gefunden. Steidel hinterfragt. Schließlich geht es um das einzige Thema, das Marschalek sie nie in ihre Systeme integrieren ließ. Ein Controlling-Mitarbeiter nimmt sie zu einem Vier-Augen-Gespräch beiseite. Danach wird sie das Thema nie wieder ansprechen. Aber auch andere werden skeptisch. Der neue Aufsichtsratsvorsitzende, Thomas Eichelmann, hat auf Druck von Softbank und der Medien die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG mit einer forensischen Sonderprüfung beauftragt. Dabei geht es um die Überprüfung von Wirecards Bilanz und der Umsatzströme auf eventuelle kriminelle Machenschaften. Parallel prüft EY den Jahresabschluss und PwC die IT-Infrastruktur. Leo Grande lässt das alles kalt. Wirecard ist wie Teflon. Keine negative Medienberichterstattung bleibt an dem Unternehmen haften. Außerdem haben die Headhunter bisher noch keinen passenden Job für ihn gefunden. Wozu also seine Komfortzone verlassen? Am 28. April 2020 schickt KPMG seinen finalen Bericht an den Vorstand. Am nächsten Morgen verkündet Wirecards PR-Abteilung in einer Ad-Hoc-Mitteilung, dass keine belastenden Belege für Bilanzfälschung gefunden worden seien. Dummerweise wurden aber auch keine Beweise für die Umsätze des Third-Party-Business gefunden. Wer den Bericht liest, merkt schnell, es ist unklar, ob das Third-Party-Business überhaupt existiert. Der Aktienkurs fängt an, einzubrechen. Am 4. Mai 2020 gibt es bei Wirecard ein virtuelles Townhall-Meeting. Braun will die Ziele für 2020 weiterhin erreichen. Marschalek berichtet, er sei mit Mitarbeitern von EY und KPMG in Asien gewesen. Er erwarte keine weiteren Probleme beim Geschäftsbericht. Es wird das letzte Mal sein, dass Leo Grande Marschalek sieht. Ende des Jahres laufen die Verträge aller vier Wirecard-Vorstände aus. Dass Marschalek dann gehen wird, ist intern ein offenes Geheimnis. Doch so weit kommt es nicht. Am 18. Juni 2020 soll der Geschäftsbericht von Wirecard veröffentlicht werden. Stattdessen findet EY heraus, dass die Konteneinlagen über 1,9 Milliarden Euro bei zwei philippinischen Banken anscheinend nicht existieren. Der Aktienkurs stürzt von 100 auf unter 30 Euro. Jan Marszalek wird von seinem Vorstandsmandat freigestellt. In seinen letzten Telegram-Nachrichten stellt er sich als Sündenbock dar. Danach taucht er unter. Markus Braun tritt am nächsten Tag auf Druck des Aufsichtsrats zurück. In seinen Abschiedsworten sagt der Wirecard eine großartige Zukunft voraus. Am 22. Juni stellt er sich der Staatsanwaltschaft, kommt gegen eine Kaution von 5 Millionen Euro zunächst frei und wird einen Monat später erneut verhaftet. Bei Wirecard läuft zunächst alles weiter wie gehabt. James Fries übernimmt den Vorstandsposten und führt den größenwahnsinnigen Führungsstil der bisherigen Wirecard-Vorstände auch so weiter. Allerdings nicht lange. Nur eine Woche nach seinem Antritt, am 25. Juni, meldet die Wirecard Insolvenz an. Leo Grande erfährt es aus den Nachrichten.
Das war unser Einblick in die Wirecard-Story nach Jörn Leo Grandes Buch Bad Company. Bad Company lässt sich sowohl als schlechtes Unternehmen übersetzen, als auch in schlechter Gesellschaft. Beides trifft auf Jörn Leo Grandes Erfahrungen während seiner 15-jährigen Tätigkeit bei Wirecard zu. Vom einfachen Marketingmitarbeiter über die persönliche Zusammenarbeit mit Markus Braun und Jan Marszalek und wieder zurück auf Linie unter Susanne Steidel. Leo Grande war mittendrin, nicht nur dabei. Wie ging es mit den Beteiligten weiter? Markus Braun sitzt in Untersuchungshaft und beteuert, einer Irreführung seines Vorstandskollegen Marszalek zum Opfer gefallen zu sein. Jan Marszalek wird per internationalem Haftbefehl gesucht. Seine Spur hat sich schon am Tag seines Verschwindens irgendwo zwischen Oberösterreich und Weißrussland verloren. Jörn Leo Grande wechselte zu Finnlieb, blieb dort aber nur ein paar Monate. Für Außenstehende bleibt Fassungslosigkeit, wie ein deutsches Unternehmen es mit solch unzureichenden Strukturen, falsch qualifizierten Mitarbeitern und krimineller Energie in den DAX schaffen konnte. Die Anzeichen, dass etwas nicht stimmte, waren da. Aber Nachfragen waren weder intern noch extern erwünscht. Das war unser Schnelldurchlauf durch den größten deutschen Wirtschaftskrimi der jüngeren Geschichte. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.